Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch alle ganz herzlich auch aus Lüdenscheid oder ich könnte auch sagen aus den verschiedensten Nationen, wie schon erwähnt. Ich persönlich komme gerade aus der Mongolei und ich weiß nicht, in welchem Land ich öfter gewesen bin, auf den Philippinen oder in der Mongolei. Wir haben überall unsere Dienste und Gemeinden auch dort. Und in der Mongolei ist etwas Wunderbares passiert, das erste Mal in der Geschichte der Gemeinde Jesu, die es ja noch nicht so lange gibt. Als ich 1992 das erste Mal in die Mongolei ging, da gab es keine Kirche da. Ja, es gab nur Heiden, ja, Buddhisten, Schamanisten, Atheisten und was weiß ich nicht noch alles. Aber es gab keine Gemeinde, es gab nicht das Reich Gottes dort. Und ich weiß noch, wie ich da hinkam, 92, oben in den Westen der Mongolei. Da hätte man auch predigen können, Jesus ist der Gründer von Coca-Cola, das hätten die auch geglaubt. Ja, aber damit fing damals alles an und so viele Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. Wir haben so viele Heilungen erlebt im August 1992, dass wir das manchmal gar nicht selber glauben konnten, wenn wir abends da im Bett lagen. Wir haben auf einem Schwarzmarkt angebetet. Wir lieben es, also aus Lüdenscheid, so alles, was zu uns gehört, so für Help FCG, wir lieben es, die Anbetung in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, und manchmal auch an sehr interessante Orte, um das mal so zu formulieren. Und wir kamen, wir sind damals über Land, ja, also Polen und dann Weißrussland, dann durch ganz Russland bis in den Westen der Mongolei. Wir hatten mehrere Unfälle, der Feind wollte uns wirklich aufhalten. Und wir hatten Verletzte, die wir wieder zurückbringen mussten nach Lüdenscheid und vieles, vieles mehr. Aber wir sind dann irgendwann da 1992 da oben in Bayan-Olgi, das ist die Hauptstadt der Westmongolei, angekommen. Und viele wissen das vielleicht noch, die Mongolei war unter dem Kommunismus, unter der russischen Regierung. Und als der eiserne Vorhang zerfiel, als das kommunistische System zusammenfiel, da haben die Russen die Mongolei über Nacht verlassen und haben das ganze Land ausgeplündert. Und alles mitgenommen, was sie nur tragen konnten. Und wir fanden ein völlig ausgeplündertes Land vor und in dieser Hauptstadt gab es nichts zu essen. Wirklich nichts. Nicht einmal Brot. Und wir haben das irgendwie gehört. Wir haben dann Hilfsgüter eingekauft auf dem Schwarzmarkt in Novosibirsk, in Sibirien. Und dann hatten wir Hilfsgüter mit uns und natürlich auch das Evangelium. Und dann kamen wir da an. Ja, und ich weiß nicht, ob sie sich oder du dir vorstellen kannst, wie das ist. Du kommst in ein wildfremdes Land, wo es gar nichts gibt. Du weißt gar nicht, was du da so machen sollst. Und dann haben wir einfach auf dem Schwarzmarkt angebetet. Und der Bürgermeister hat uns empfohlen, das auf dem Schwarzmarkt zu tun. Den hatten wir vorher getroffen. Und der wusste so gar nicht so richtig, was er mit uns anfangen sollte. Und er hat mich auch gefragt, wer wir denn sind. Dann habe ich gesagt, ich bin Botschafter. Und das hat ihm dann gereicht. Und dann habe ich ihm gesagt, wir haben Hilfsgüter und wir haben eine gute Nachricht. Und er meinte, ja, eine gute Nachricht können wir wirklich gebrauchen. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen für uns zu denken und zu organisieren. Er selber war Kommunist. Und ich weiß noch, wie ich über ihm gebetet habe, prophezeit habe. Er hat so geweint. Und er hat gefragt, wer sind Sie? Und dann haben wir gesagt, Botschafter. Dann sagt er, okay, dann die gute Nachricht, die muss richtig in die Öffentlichkeit. Dann hat er mich ins Radio hinein organisiert. Da konnte ich dann über einladen und dann eben sagt er, du musst auf den Schwarzmarkt, müsst ihr gehen, nachmittags um 15 Uhr, dann geht das noch ein bisschen später, dann sind die meisten da betrunken, dann wird's gefährlich. Ja, so, dann sind wir da auf den Schwarzmarkt und da waren etwa 5000 Menschen. Und ja, was haben wir da gemacht? Angebetet. Wir hatten unsere Anlage unterwegs verloren durch einen Unfall. Ja, alles ist in die Luft geflogen. Ein 40-Tonner ist aus der Kurve raus. Und ich kann euch sagen, wir sind wirklich da attackiert worden vom Feind. Aber für mich gibt es einen Satz, gibt es in meinem persönlichen Leben nicht: aufgeben. Immer weiter, bis wir in den Armen Jesu landen. Ich mochte diesen Song heute Morgen. Jesus kommt bald wieder. In welcher Gemeinde wird sowas gesungen? Sehr selten. Jesus kommt bald wieder. Wir sind näher an der Wiederkunft Jesu dran als irgendeine Generation vorher. Und ich habe eine ganz starke Naherwartung für die Wiederkunft Jesu. Aber anyway, wir waren dann da auf dem Schwarzmarkt und dann haben wir einfach angebetet, sehr, sehr limitiert, sehr dezimiert, sehr, sehr einfach, ja, nur ein paar simple Gitarren, die waren auch noch ein bisschen kaputt. Und wir haben dort angebetet. Und wie haben wir angebetet? Im Geist. Wir wussten ja nicht, was wir da machen sollten. Wir haben im Geist angebetet. Und dann senkte sich die Gegenwart Gottes, die senkte sich über den ganzen Platz. Und dann war da ein Mann, der war von Geburt an blind. Der ist geboren worden ohne Pupillen. Und ich sah ihn, wie er auf den Schwarzmarkt geführt wurde von zwei Damen und an einem Stock. Und die Gegenwart Gottes kam auf die ganzen Leute dort. Und dieser Mann wurde in einem Moment geheilt. Der konnte so gut sehen, da wurde ich neidisch. Wir haben das getestet. Wir haben das getestet. Und dann wollte er das auch unbedingt erzählen. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, weißt du denn, wer dich geheilt hat? Und er sagte, nein. Ja, woher soll er das auch wissen? Und dann habe ich ihm vom Jesus erzählt und hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er das erzählt und das ist irgendwie ist das bekannt geworden. Keine Ahnung wie, es gab ja nicht die technischen Hilfsmittel damals so wie heute. Und dann kamen am nächsten Tag auf den Schwarzmarkt ganze Dörfer kamen an und hatten eine Frage. Wir haben gehört, Dr. Jesus ist in der Stadt. Und dürfen wir ihn sehen? Wir haben so viel Kranke, wir haben keine Medizin, in die Krankenhäuser geht man zum Sterben und vieles in dieser Hinsicht. Und dann kamen die und wir haben so viele Heilungen erlebt, dass wir das schier nicht glauben konnten, wenn wir abends da im Hotel lagen. Hotel dürft ihr euch nicht so ein Hotel vorstellen wie hier. Wir lagen da, wir mussten uns kneifen. Ja, und einmal sagte ein Kollege von mir, das ist ja wie in Samarien, wo eine ganze Region Jesus angenommen hat. Eine ganze Region. Man nennt das auch Erweckung, oder? Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie zwei unserer jungen Leute, wir arbeiten noch viel mit jungen Leuten, das ist einfach fantastisch zu sehen, wie Gott die junge Generation vorbereitet und auch gebraucht. Ich erinnere mich noch daran, wie zwei unserer jungen Leute dann mit einem total dämonisierten Mann gebetet haben. Und ich habe mir das so von der Seite angeschaut. Ich fand das nicht so ganz ungefährlich, aber sie beteten mit diesem Mann und dann fiel der da in den Staub. Und dann hat er da Bewegungen gemacht, die waren nicht vom Heiligen Geist, die waren von einem anderen Geist. Und ich habe noch gedacht, oh, jetzt muss ich da hingehen, um zu helfen. Und der Geist Gottes hat mir gesagt, untersteh dich, bete einfach da, wo du bist, lass die das alleine machen. Und ich habe ihn gefragt, warum denn? Das sieht nicht so ganz ungefährlich aus. Und der Heilige Geist sagte zu mir, die sollen erfahren, dass ich sie genauso gut gebrauchen kann wie dich. Und dann habe ich gebetet. Und dann kam der Mann auf seine Knie und hat sein Leben Jesus gegeben. Am Abend hatten wir einen unserer ersten Jüngerschaftskurse überhaupt in der Mongolei. Das gab es alles gar nicht. Und dann kam dieser Mann und hat ein riesig langes Messer mitgebracht und hat erzählt, hat Zeugnis gegeben, dass als er mich den ersten Tag hörte, hat er nichts anderes im Kopf gehabt, als mich umzubringen mit diesem Messer. Und dann hat er auf diese beiden jungen Mädchen hingewiesen. Die eine war 18, die andere war 17. Und hat gesagt, und diese beiden jungen Mädchen haben Jesus in mein Leben reingebetet. Und dann sind all die bösen Mächte rausgegangen. Und ich habe ein neues Leben von Jesus empfangen. Und dann schaute er mich an, gab mir das Messer als Geschenk und sagte, jetzt bist du doch mein Bruder. Ich sage, ja, und dann haben wir uns umarmt. So, das waren so die Anfänge. Wir leben in einer Zeit, wo Gott die Nationen berührt. Sowohl im Jesaja 56, Vers 7, und Jesus nimmt es zweimal in den Evangelien auf, da heißt es ja, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Das ist wunderbar. Darüber zu predigen, bräuchte ich eine Woche. Aber mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Gott liebt die Nation. Er hat sie immer geliebt. Auch schon im Alten Testament hat Gott die Nationen geliebt. Und er hat Israel erwählt in Abraham damals, um den Nationen seine Liebe zu demonstrieren, zu offenbaren. Er hat Abraham erwählt, 1. Mose 12, Vers 1, ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele Völker sein, für die Nationen dieser Erde sein. An Israel sollte die Welt erkennen, dass es einen guten Gott gibt. Und sollte die Welt erkennen, wie tot die anderen Götter alle sind und wie nichtig die anderen Götter alle sind. So, wir leben in einer Zeit der Nationen, wo Gott seinen Geist auf Nationen ausgießt. Und dann über all die Jahre konnten wir sehen, wie das Reich Gottes sich manifestierte in der Mongolei. Natürlich nicht nur durch uns, und dann kamen auch andere Bewegungen in dieses Land. Und heute nach etwa 26 Jahren gibt es allein in der Hauptstadt 400 Gemeinden. Und dann gibt es, ja, dann gibt es, die Mongolei ist ein riesiges Land, ja, ist riesig, ich weiß nicht, wie viel mal größer als Deutschland, und es gibt nur 3 Millionen Einwohner in dem Land. Und viele wohnen in Zelten, und es gibt kaum größere Städte. Ulaanbaatar ist die Hauptstadt, ist die größte Stadt. Wie gesagt, da gibt es diese 400 Gemeinden, aber überall im Land gibt es Gemeinden, überall. In dem ersten Stamm, in dem ich kam, damals, in den ich kam, das waren die Tuvinas, das waren Schamanen. Da gibt's alleine heute 3 Gemeinden. Schamanen. Ja, also wirklich weit weg von Gott entfernt. In der Wüste Gobi gibt es 3 Gemeinden. Ja, also überall im Land. Und das Evangelium, das Reich Gottes ist dort nicht mehr aufzuhalten, auch wenn alle Missionare raus müssten. Das ist alles nicht so einfach im Moment, dann würde das Reich Gottes nicht sterben, sondern es würde weiter durchbrechen. Und was jetzt neulich passiert ist, als ich da war, das erste Mal in der Geschichte der Mongolei, alle Christen aus der Stadt Ulaanbaatar kamen zusammen vor dem Regierungsgebäude. Da gibt es einen großen Platz, da darf nichts passieren, was die Regierung nicht erlaubt, sowieso nicht. Meistens nur militärische Aktionen oder politische Aktionen. Aber da haben wir uns versammelt und haben Gott angebetet und haben für das Land gebetet. Und das war ein riesiges Wunder. Das ist vor 14 Tagen passiert. Es war bitterkalt. Ja, für mich war es bitterkalt. 8 minus. Die Mongolen waren immer noch guter Laune dabei. Ja, denn da wird's 40 Grad minus im Winter. Und die meinten, das ist gar nichts. Ja, wir haben da 3 Stunden Gott gefeiert, Gott angebetet und für das Land gebetet. Und warum ich das sage, es ist entstanden, diese Vision entstand im Leben einer jungen Frau, 18 Jahre alt, sie ist die Tochter von unserem Leiter in der Mongolei, die bekam die Idee, ja, dort auf dem Platz Gott anzubeten. Und dann ist sie zu den Pastoren gegangen in der Stadt und die haben alle gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Dann ist sie zur Regierung gegangen und die haben gesagt, es funktioniert, ihr könnt das machen. Es war eine riesige Ermutigung. Und warum ich das erzähle, es ist einfach fantastisch zu sehen, was Gott unter den Nationen tut. Ja, jetzt gerade die letzten Wochen haben sich in der Ukraine 400.000 Menschen zu Jesus bekehrt. 400.000. Die Regierung hat einen Erlass gegeben, dass man das Evangelium öffentlich demonstrieren darf. Unmittelbar danach, mehrere Tage danach, sind fast 1 Million Menschen für Jesus auf die Straße gegangen. Ist das nicht herrlich? In der Ukraine. Ich bin ab und zu ich bin öfters mal in Brasilien. Und da gibt es eine Stadt, Curitiba, die hat etwa 3 Millionen Einwohner. In dieser Stadt haben die Christen es geschafft, dass es kein Karneval mehr gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? In Brasilien. Die sind immer wieder und immer wieder und immer wieder auf die Straßen gegangen, haben für Jesus demonstriert. Und in der Woche, wo ich da war, gab es einen Marsch für Jesus mit 300.000 Menschen in Curitiba. 14 Tage später, São Paulo, immer noch Brasilien. In São Paulo gibt es über 20.000 verschiedene Gemeinden. In São Paulo ist der Heilige Geist auf eine Mennonitengemeinde gefallen. Wenn ihr wisst, was das bedeutet, ja, ist der Heilige Geist auf eine Mennonitengemeinde gefallen und die lagen für Stunden am Boden und betrunken im Heiligen Geist und das hat das alles komplett verändert. Ihr ganzes Leben hat das verändert. Dann hat der Geist Gottes ihnen gezeigt, sie sollen einen Berg kaufen vor der Stadt São Paulo. Das haben sie dann auch gemacht. Und da da pilgern Tausende von Christen aus allen Denominationen hin, um da Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Am Wochenende ist um den Berg ein absolutes Verkehrschaos, weil Tausende dorthin gehen zum Beten. So, 14 Tage später nach Curitiba gab es in Sao Paulo, in dieser Stadt, gab es einen Marsch für Jesus mit 1 Million Menschen. Halleluja. 6 Monate später, ich bin immer noch in Brasilien, 6 Monate später gab es einen weiteren Marsch für Jesus in Rio de Janeiro mit über 1 Million Menschen. Vor einigen Jahren fiel der Heilige Geist im Zentrum Brasiliens auf eine ganz konservative Baptistengemeinde. Ja, die haben das nicht gesucht. Gott hat sich das einfach so ausgedacht. Der macht sowieso, was er will. Und ja, er ist der Töpfer, wir sind der Ton. So einfach ist das. Und er fiel auf diese Baptistengemeinde und sie wurden Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Und dann haben sie für ein Jahr später haben sie ein Anbetungsfestival ausgerufen. Da kamen 1 Million Menschen. 1 Million Menschen. Und es haben verschiedene Bands aus dem Land, haben das mitgestaltet. Und ja, wenn diese Bands so Gott angebetet haben, dann haben die jungen Leute haben sich im Arm gelegen, haben sie geknutscht, haben teilweise geraucht und dies. Dann kamen die Anbeter aus dieser Baptistengemeinde. Das hörte alle schlagartig auf. Und dann hat sich die Heiligkeit Gottes auf die Versammlung gelegt und dann haben sich Tausende und Tausende und Tausende bekehrt. Wenn die Erweckung in China so weitergeht wie bis jetzt, dann ist China das größte christliche Land in 20 Jahren. Das größte christliche Land in 20 Jahren. Wenn die Erweckung in Indonesien so weitergeht wie bis jetzt, wird das ganze Land in ungefähr auch 20 Jahren christlich sein und nicht mehr muslimisch. Könnte es sein, dass der radikale Terrorismus, dass der Feind sowas riecht und das auf Biegen und Brechen verhindern möchte? Das war ja schon immer so in der Geschichte, ne? Als Mose geboren wurde, irgendwo hat der Feind gerochen, da kommt was auf mich zu. Das habe ich nicht so gerne, also sollte man am besten alle männliche Geburt, die ganzen Jungs, die geboren werden, alle umbringen. Der wollte das verhindern, der hat das gerochen. Und dann wurde natürlich übernatürlich Mose gerettet und er wurde der Retter Israels, ja, aus Ägyptenland heraus. Als Jesus geboren wurde, hat der Feind vielleicht Ähnliches gerochen. Denn von Anfang an war da dieser Mordgeist und sind die Kinder da alle umgebracht worden. In Rama war ein lautes Geschrei und ich höre heute auch so etwas. Ja, viele junge Leute in dieser Welt bringen sich um. Die Selbstmordrate unter Jugendlichen ist extrem hoch. Und ich spüre etwas von dieser Wiederkunft Jesu. Und sollte der Feind da etwas riechen? Auch die Abtreibungsquote ist enorm hoch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Weltweit, das sind Millionen und Millionen und Millionen und Millionen Kindern, die im Mutterleib umgebracht werden. Und wir wissen, der Teufel ist der Dieb und er ist der Mörder und er hat kein Interesse daran, dass Menschen gerettet werden. Aber da ist diese weltweite Errettungsarbeit des Heiligen Geistes und die liebe ich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. In Afrika, die größte Gemeinde war vor kurzem noch in Lagos in Nigeria, die hatte ein Gebäude für 1,7 Millionen Menschen, ein Gebäude. Dann haben sie das verdoppelt. Und jetzt sehen sie, es ist zu klein. Und diese Gemeinde ist auf einer Straße, da ist eine Gemeinde nach der anderen. Eine Gemeinde nach der anderen. Ich werde im November dort sein und Reinhard Bondke wird seine Farewell-Crusade dort halten. Das wird die größte Crusade, die Afrika je gesehen hat. Und das ist sein letztes Ding. Bitte betet, dass er es noch schafft, denn seine Gesundheit ist sehr angeschlagen. Und er wird die Fackel der Weltmission dort weitergeben. Und dort kommen Leiter aus der ganzen Welt hin, und um das zu ehren. Und es ist gewaltig, was Gott in Afrika tut. Es ist unglaublich. Ihr kennt alle Heidi Baker. Ich war neulich mit Heidi Baker da auf einer Insel, auf einer muslimischen Insel, oben im Norden da, bei Pemba. Und Heidi Baker hatte so die Idee, da auf dieser Insel Gemeinden zu gründen. Ja, alles muslimisch. Und es war eine abenteuerliche Fahrt mit dem Schiff darüber. Die ganze Navigation brach zusammen. Dann haben wir versucht, mit dem iPhone irgendwie Richtung zu kriegen. Das klappte auch nicht mehr so richtig. Und dann, wir sind übernatürlich dann da gelandet und hatten so ein bestimmtes Dorf. Da wollten wir den Armen helfen. Bittere Armut dort. Und dann bekamen wir Nachricht, dass der König dieser Insel eine politische Versammlung gerade abhält für 10.000 Leute. Und wir sollten doch dahin kommen. Naja, und dann sind wir dann dahin gefahren und dann durften wir auf die Bühne. Und da waren 10.000 Leute versammelt und da war die ganze Führungselite des Militärs, alle Gouverneure und Bürgermeister von der Insel und alle, die irgendwie was zu sagen hatten in dem Land. Und wir sollten erzählen, was wir da machen. Dann haben wir erstmal gesungen. Auf einer politischen Veranstaltung haben wir angebetet. Und der Geist Gottes kam wirklich ganz stark und dann konnten wir erzählen, was wir da machen. Und als wir von der Bühne runtergingen, dann kam der König mit seiner Frau hinter uns hergelaufen und hat gefragt, ob wir für sie beten könnten, ob wir sie segnen könnten. Und dann haben wir über ihn prophezeit und die haben unter Tränen haben sie Jesus in ihr Leben eingelassen. Haben das nachgebetet. Ist noch nicht alles, wartet mal, ist noch lange nicht alles. Und dann sind Menschen hinter uns hergelaufen, haben die Versammlung verlassen und wir haben Heilungen erlebt, noch und nöcher. Und 70 Menschen haben an einer kurzen Wegstrecke ihr Leben Jesus gegeben. Was haben wir mit diesen 70 gemacht? Wir haben sie gleich zum Meer gebracht und getauft. Und eine Gemeinde war gegründet. Und dann hat der König einen Erlass gegeben, dass ab jetzt die Türen offen sind für das Evangelium und für Gemeindegründung. Es ist unglaublich, was in den Nationen passiert. Das hören wir nicht in den Hauptnachrichten unseres Fernsehens oder so etwas. Hier, ich weiß nicht, wie die Insel heißt. Also in Mosambik. Ich habe den Namen von der Insel vergessen. Nee, Mosambik. Ja. Es ist unglaublich, was Gott unter den Nationen tut. Auch unter jungen Leuten. Wir waren letztes Jahr mit 700, fast 800 jungen Leuten in Seoul, Korea. Und die kamen alle aus einem einzigen Grund dorthin, aus etwa 40 Nationen, ganz junge Leute. Die kamen dorthin, um für die friedliche Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea zu beten. Und dann sind wir am letzten Tag an die Grenze gegangen. Ja, also an die Grenze von Nord- und Südkorea. Das ist eine spannende Geschichte. Und dort haben wir einen ganzen Tag gefastet, haben einen ganzen Tag angebetet. Und es gab viele Prophezeiungen und wir merken, seitdem kommt richtig was in Bewegung. Wir wissen noch nicht was, aber wir beten weiter, dass es eine friedliche Lösung gibt. Eine friedliche Wiedervereinigung Nord- und Südkorea. Ich persönlich bin eingeladen worden, weil ich das in Deutschland erlebt habe. Ja, das war ja auch nicht selbstverständlich, was da vor etlichen Jahren passiert ist Und es war auf Messerschneide. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte sehr blutig ausgehen können. Im Nachhinein haben wir natürlich festgestellt, viele haben gebetet. Ja, viele im Osten haben gebetet, viele im Westen haben gebetet. Es gab viel Prophetisches. Und für die Koreaner ist das ein riesiges Wunder, was hier passiert ist in Europa. Es ist ja nicht nur Deutschland gewesen. Ein riesiges Wunder. Und die haben mich eingeladen. Bitte erzähl davon. Es passieren ganz erstaunliche Geschichten. Viele Menschen laufen auch weg aus Nordkorea. Ja, auch junge Leute. Und die haben tragische Schicksale hinter sich, wenn die dann in Südkorea endlich ankommen. Ich habe über 3 Jahre mit der Regierung zusammengearbeitet in Südkorea, die ein Programm entwickelt haben für die Flüchtlinge aus Nordkorea. Wenn die dort ankommen, sind die fertig. Körperlich fertig, die sind seelisch fertig. Die sind einfach kaputt. Und die Regierung muss die regelrecht wieder eingliedern in diese Gesellschaft. Und das ist so ein Programm, das dauert 2 Jahre. Und in diesem Programm sind 4 Wochen christliche Religion. Ja, und die erste Woche, die habe ich dann immer bekommen. Und dann hatte ich da so 150 Flüchtlinge. Und wenn du zu denen über Gott gesprochen hast, dann haben die ihren politischen Führer in Nordkorea verstanden. Ja, das musst du mir mal vorstellen. Ja, dann haben die das verstanden. Ich bin froh, dass ich das schnell genug gemerkt habe. Aber in 3 Jahren habe ich Folgendes erlebt. Am ersten Abend haben die alle ihr Leben Jesus gegeben. Am zweiten Abend sind viele extrem viele von dämonischen Mächten befreit worden. Unter lautem Geschrei. Viel innere Heilung in ihr Leben hineingeflossen. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie war das denn? Ja, ich bin mit meiner Mutter abgehauen. Und dann sind wir auf der chinesischen Seite, sind wir von der Polizei inhaftiert worden, dann sind wir getrennt worden. Und ich habe drei Monate in einem chinesischen Gefängnis gesessen und bin drei Monate jeden Tag sexuell missbraucht worden. Dann bin ich wieder zurückgeschickt worden und ich bin ins Gefängnis gekommen. Und ich bin so froh, dass ich nicht in einem Konzentrationslager gelandet bin. Ich sage, warum bist du nicht im Konzentrationslager gelandet? Er war noch zu jung. Die ganz Jungen tut man ins Gefängnis. Er sagte, ich habe meine Mutter nie wiedergesehen. Ich weiß gar nicht, ob die lebt. Und dann sagte er, ich bin aus dem Gefängnis rausgekommen und ich habe es wieder probiert. Und dann habe ich es geschafft. Und die Storys, die man hört von den Flüchtlingen, dann kommen sie auf die chinesische Seite, erleben solche Sachen. Oder wenn sie nicht zurückgeschickt werden, dann werden sie als Sklaven verkauft. Nach Kambodscha, nach Vietnam, auch in die Mongolei. Und manche, und nicht wenige, haben eine Odyssee von 7 Jahren hinter sich, wenn sie dann endlich nach Südkorea kommen und sind völlig fertig. Es gibt eine Welt, von der haben wir alle keine Ahnung. Und dann am zweiten Abend sind die befreit worden. Und dann am dritten Abend sind sie im Heiligen Geist getauft worden. Ja, und das ist der dramatischste Abend überhaupt. Denn der Abend findet fast kein Ende. Ja, die liegen da also kreuz und quer rum, ja, und sind so betrunken im Heiligen Geist. Und man sieht richtig, wie der Geist Gottes ist ja die ausgegossene Liebe Gottes. Du siehst richtig, wie der Geist Gottes diese Menschen durch und durch liebt. Und dann kannst du langsam anfangen, Jüngerschaftsthemen anzusprechen. Und das habe ich 3 Jahre gemacht und das ist einfach nur herrlich. Lass uns auch doch einfach auch beten für eine friedliche Lösung zwischen Nord- und Südkorea. Denn wenn es da rumst, dann betrifft das die ganze Welt. Dann ist nichts mehr so wie vorher. Ja, und dann die jungen Leute. In Manila haben die jungen Leute dann einen Gebetstag gehabt und haben einen Tag gebetet und gefastet für Erweckung auf den Philippinen und für eine gesellschaftliche Veränderung. Und dann hat man mich auch dort eingeladen und ich kam dann da an und morgens um zwei Uhr morgens, da standen schon 20.000 junge Leute da und haben angebetet. Die Philippinen, das einzige christliche Land in Asien, 7.000 Inseln, 1.000 Inseln sind bewohnt, ganz viele verschiedene Dialekte und die kamen von vielen verschiedenen Inseln, haben wirklich geglaubt, dass sie das auch finanzieren können. Da standen schon 20.000 morgens und haben angebetet. Und um 11 Uhr in brütender Hitze, ne, Philippinen, heißes Land, tropisches Klima, in brütender Hitze standen dort 100.000 junge Leute und haben angebetet. Und den ganzen Tag über gab es nur Wasser. Nur Wasser, nichts zu essen. Und die haben das mit so einer Leidenschaft gemacht und haben so verschiedene gesellschaftliche Themen durchgebetet. Ich habe mehrere Male geweint, als ich gesehen habe, wie inbrünstig diese jungen Leute gebetet haben. Und dann ist etwas Wunderbares passiert. Am Ende des Abends hat dann ein Freund von mir die Idee gehabt, ein Opfer einzusammeln. Da war es schon dunkel. Und die Philippinen sind weitgehend auch arm. Und alles, was da so an christlichen Sachen passiert, das wird meistens aus Amerika bezahlt oder aus dem Westen. Und da hatte ein Freund von mir die Idee, ein Opfer noch einzusammeln an dem Abend. Und ich dachte, okay. Er sagte, ich habe so einen prophetischen Eindruck, wie wir das machen. Ich sage, wie machen wir das denn? Ja, sagt er, die sollen ganz hinten anfangen und sollen das Geld nehmen und Gott weihen und sollen sich von Gier und Habgier und Materialismus im Namen Jesus lösen und sollen das dem Vordermann geben, der soll seins dazu tun und soll das zu Gott emporheben, soll dasselbe tun, der soll es dann davon. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, wie lange das dauert bei 100.000 Leuten? Und weißt du auch, dass wir auf den Philippinen sind? Denn in der 7. Reihe hat jemand so viel Geld wie noch nie zuvor, ja? Und der schlägt sich in den nächsten Busch. Und das waren so meine, muss ich euch ehrlich sagen, das waren so meine Bedenken. Ne? Und er meinte, nein, ich habe das von Gott. Naja, und dann haben wir das so reingegeben. Und dann haben wir dieses Lied gesungen, Mercy is falling, is falling, is falling, das kennt ihr. Ich habe das Lied Mercy is falling noch nie so lange gesungen wie in dieser Veranstaltung. Denn es kam keiner nach vorne. Ja, es kam und kam keiner nach vorne. Es hat fast eine halbe Stunde gedauert. Da kam der Erste mit einer McDonald-Tüte voll Pesos. Ja, und schüttete das auf die Bühne. Die sollten das auf die Bühne schütten. Und dann ging der Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Da lag wirklich so ein Berg von Pesos. Was passiert ist, das war die erste Veranstaltung, die erste christliche Veranstaltung in der Geschichte der Philippinen, die die Filipinos selber finanziert haben. Dann haben sie so viel übrig gehabt, dass sie fast allen Missionswerken in Manila materiell dienen konnten und Geld geben konnten. Es hat einen erstaunlichen wirtschaftlichen Umbruch im Land gegeben. Die Arbeitslosenquote sinkt. Man hat Öl gefunden im chinesischen Meer. Das bringt das Land hoch und viele andere gesellschaftliche Bereiche. Auch die Einheit im Volk Gottes ist ganz stark gefördert worden dadurch. Es gab eine tiefe Kluft zwischen katholisch und der ganzen evangelikalen und charismatischen Welt. Und da ist das Eis wirklich am Tauen und es sieht aus wie ein neuer geistlicher Tag auf den Philippinen. Ist nicht alles Gold, was glänzt, habe ich auch nicht gesagt. Aber Gott ist on the move. Und was ist mit Europa? Was ist mit Europa? Ich habe wirklich einen ganz starken Glauben, eine Überzeugung, dass Gott nochmal seinen Geist auf Europa ausgießen wird. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Ich sehe viele Anzeichen, dass das geschieht. Ich sehe einen zunehmenden geistlichen Hunger in Europa. Ich liebe eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Und zwar ist das die Geschichte, wo sich zwei schwangere Frauen begegnen. Die eine Frau ist Maria und die andere ist Elisabeth. Und beide sind schwanger. Und beide mit großen Verheißungen auf ihrem Leben. Und die besuchen sich dann eines Tages. Ja? Und als die Maria ankommt, was passiert da? Eine Manifestation. Ist immer so, wenn gesalbte Männer und Frauen Gottes irgendwo hinkommen, da gibt es Manifestationen. Und so, was für eine Manifestation war das? Das Kind im Mutterleib von Elisabeth fing an zu hüpfen. Habe ich oft erlebt in Heilige Geist-Meetings. Schwangere Frauen haben erzählt, wie auf einmal ihr Kind wie wild anfing zu hüpfen. Ich war in Norddeutschland in einem Meeting und waren so 400 Leute morgens und der Heilige Geist fiel auf die und das ganze Programm war weg. Ja, also das Mittagessen fiel aus und die lagen überall rum und dann kamen besorgte Mütter und Frauen mit ihren Babys oder Kleinkindern kamen in die Halle, um zu gucken, wo ihre Männer bleiben. Und ich muss euch sagen, das war herrlich, wie der Geist Gottes auf diese Kinder gekommen ist. Die fingen aber an zu quieken. Die fingen an zu giggeln im Heiligen Geist. Wir hatten den ganzen Tag im Heiligen Geist. So, dieses Kind fing an zu hüpfen und was daraus resultierte, beide Frauen fingen an zu prophezeien. Sowohl Elisabeth wie auch Maria. Und Maria hat etwas ganz Wunderbares prophezeit. Sie hat vieles über das Königreich Gottes prophezeit. Aber dann hat sie einen für mich sehr wichtigen Satz prophezeit. Der geht so. Er lässt die Reichen leer ausgehen, aber die Hungrigen füllt er mit seinen Gütern. Er lässt die Reichen leer ausgehen, aber die Hungrigen füllt er mit seinen Gütern. Lange Zeit habe ich das eben so verstanden, dass Gott sich besonders um die hungrigen Menschen in dieser Welt kümmert. Und das tut er auch. Ja. Und wir sollten das auch tun. Soziale Ungerechtigkeit können wir nicht akzeptieren. Genauso wie Rassismus können wir nicht akzeptieren. Aber eines Tages fing Gott an, zu mir zu reden über diesen Vers. Es geht tiefer. Es geht auch um geistlichen Hunger. Es geht auch um geistliche Sattheit, um geistlichen Hunger. Und auch da gilt es, er lässt die Reichen leer ausgehen und die Hungrigen füllt er mit seinem Gut. Ich will nicht zu weit zurückgreifen, aber vor 2 Jahren hatten wir in Deutschland Awakening Europe. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Im selben Jahr, am Anfang des Jahres, kamen junge Leute zu mir nach Lüdenscheid ins Büro und erzählten mir, sie wollten ein Stadion mieten und sie glauben für Erweckung in Europa. Und ich habe mir das auch alles angehört. Und dann meinten sie, ich sollte mich doch daran beteiligen. Ich bin doch ein Erweckungsträger und so weiter und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, das klingt alles wunderbar. Und ich dachte, naja, wenn das in Existenz kommt, so in 3, 4, 5 Jahren, so lange braucht man, um den Leib Christi zu mobilisieren. Und dann habe ich sie gefragt, wann soll das stattfinden? Ja, diesen Sommer. Sagten sie, diesen Sommer. Dann habe ich sie gefragt, habt ihr schon ein Stadion? Nein. Und dann kam die nächste Frage, bist du dabei? Und ich wollte so bedenklich zurückweichen, so ein bisschen diplomatisch zurückweichen. Der Geist Gottes sagt, du wirst das unterstützen. Du sagst jetzt ein volles Ja. Dann habe ich ein volles Ja gegeben, dann sprangen die bis an die Decke. Und dann bekamen sie das Nürnberger Fußballstadion. Und dann kamen 25.000 junge Leute aus Europa. Überwiegend aus Deutschland natürlich. Aber auch aus vielen anderen europäischen Ländern, auch aus Übersee kamen einige. Und gleich der erste Abend war so eine Granate. Wir haben kein Programm gehabt, sondern wir haben nur angebetet. Die Anbetung wurde quasi vom Volk, von der Bühne weggenommen. Die Band tat mir ein bisschen leid. Die gaben sich so Mühe mit den ersten 2 Songs. Aber auf einmal leitete die Anbetung das Volk. Ne? Und dann fingen die ganz dagegenüber, fingen an, etwas anzustimmen und alle dann dabei und dann auf in der Sektion. Und die jungen Leiter hatten die Größe, das auch loszulassen. Ja, dass der Heilige Geist wirklich das tun konnte, was er tun wollte. Soweit so gut. Es gab auch Einsätze in der Stadt und vieles, vieles mehr. Und ich war dann am Sonntagmorgen dran. Und weil die Fußballsaison 14 Tage später anfing, durften wir den Rasen nicht betreten. Also das war strikt verboten. Ja, wenn der Rasen zerstört werden würde, dann müssten wir 200.000 Euro Strafe zahlen. Ja. Also keinerlei Aufrufe oder irgendetwas. Ne? Ja, so, ich bin dann Sonntagmorgen auch sehr heiß, stehe auf der Bühne, fange an zu predigen und plötzlich springt eine Frau am anderen Ende des Fußballfeldes, sie springt über die Reling, ja, über die Barriere da, springt drüber und fängt an, über den Rasen zu laufen. Und ich gucke nach links und zu rechts, das hatte so einen Masseneffekt, aber der Security Service war richtig gut, die haben die in Schach gehalten, aber diese Frau rannte. Und dann Security Service hinterher. So, vor 25.000 Menschen tat sie das. Vor den Augen der Nationen, denn Gott TV hat das übertragen, ja, rannte die wie verrückt über den Rasen auf Richtung Bühne und Security Service hat die nicht eingekriegt, landete irgendwann vorne und fiel unter dem Heiligen Geist um und lag mehrere Stunden unter dem Heiligen Geist dort. Ich bin dann später zu ihr hingegangen und dann hat sie mir Folgendes erzählt. Sie war schon länger Christ. Und sie ist an dem Morgen in das Stadion gegangen und hat gesagt, Gott, ich brauche dich so, wie ich das in der Bibel lese. Ich habe vieles erlebt, ich habe manches mitgemacht, viel Gnade ist in mein Leben reingekommen. Aber Gott, ich brauche etwas ganz Neues, ich muss so nah wie möglich an dich rankommen, wie das Neue Testament sagt. Jetzt oder nie. Dann stand sie da und ich fing an zu predigen. Dann sprang, hat der Heilige Geist sie geredet, jetzt spring über die Reling und renn nach vorne. Mir war das im ersten Augenblick richtig peinlich. Gott hat vieles an ihr getan, Heilung und auch über ihre Berufung geredet, wie nie zuvor. Ich dachte, was ist denn das? Und dann habe ich empfunden, wie der Geist Gottes zu mir sagt, das ist ein Zeichen für das, was ich jetzt tun werde. Die war so hungrig, diese Frau. Die war so hungrig, diese Frau. Und du wirst diesen Hunger mehr und mehr in Europa sehen. Habe ich ihn gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Ich kenne diesen Hunger aus den Nationen. Aus den Nationen kenne ich diesen Hunger. Ja, in der Mongolei, wenn wir da Großveranstaltungen haben und sowas, da musst du dich fast schützen. Ja, weil die Menschen rennen nach dir, die springen auf die Bühne, die nehmen deine Hand, legen sich auf den Kopf. Ich habe immer noch zwei blaue Fußnägelzehen, ja, weil die mir da drauf getreten sind, ja, und du bist fast deines Lebens nicht mehr sicher. Sie wollen gesegnet werden, weil sie haben so einen Hunger. Sie wollen gesegnet werden. In Indien genau dasselbe. In den Philippinen, genau, in Asien, in Brasilien, genau dasselbe. In Europa habe ich das noch nicht so erlebt. Ja, in Europa macht man seine Aufrufe, die mehr oder weniger gesalbt oder nicht gesalbt sind. Aber da in Nürnberg bei diesem Awakening, da habe ich etwas gesehen, was Gott macht. Das habe ich dann vielfach in Europa erlebt. Vielfach. Ich kann nicht auf die ganzen Geschichten eingehen, aber ich war jetzt jüngst, gerade vor ein paar Tagen war ich in Süddeutschland in einer Konferenz und da sah ich so einen Mann und dachte, Gott will ihm dienen, habe ihn so rausgeholt, der kam auf die Bühne, habe mit ihm gebetet und dann der lag sofort im Heiligen Geist da, der hat wunderbar Gott erlebt, viel Heilung erlebt, körperliche, innere Heilung und dann wollte ich so allgemein beten und dann ging das da los, die sprangen auf die Bühne, ich war meines Lebens nicht mehr sicher. Und ich sehe immer wieder dasselbe, da ist ein Hunger nach echter Begegnung mit Gott, nach echter Transformation, nach echter Berührung mit dem Heiligen Geist, dieser Hunger. Und ich dachte, ja, das hat mit Erweckung zu tun. Hunger hat mit Erweckung zu tun. Als Johannes der Täufer dann auftrat, als er erwachsen war, das war eine Erweckungsbewegung. Das war eine Bußbewegung, das war eine Erweckungsbewegung. Er hat das Reich Gottes gepredigt. Er hat auch praktische Tipps gegeben, was Buße eigentlich bedeutet, dass das nicht nur eine verbale Geschichte ist, sondern dass das etwas mit unserem Leben zu tun hat. Er sprach über die rechtschaffenen Früchte der Buße, all diese Geschichten. Und das Volk war hungrig, das Volk war ausgedörrt durch Religion, denn es gab 400 Jahre kein prophetisches Leben mehr. Und dann sahen sie auf einmal ein Licht. Und da sind sie hingerannt und man nimmt an, dass Johannes der Täufer etwa 1 Million Männer getauft hat. Frauen und Kinder wurden ja nicht mitgezählt. Und dann entstand so eine große Erwartung in dem Volk Gottes. Ich liebe das, dieses Wort. Das Volk war so voller Erwartung, dass sie dachten, das muss der Messias sein. Aber er war es nicht. Und das hat er auch gesagt und hat dann auf den Messias hingewiesen. Diese Erweckungsbewegung wurde abgelöst durch die Erweckungsbewegung Jesu. Wir wissen dann, Jesus kam, wurde getauft, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Von dem Moment wurde er geleitet, geführt im Heiligen Geist und dann liefen die Menschen in Strömen hinter Jesus her. Und die Jünger von Johannes hatten ein Problem. Ihre Erweckungszeit ging zu Ende. Und sie haben es auch mal zu Johannes gesagt, du weißt du, dass dieser Jesus, der tauft mehr Leute als wir. Wir müssen uns mal wieder ins Zeug legen, ne? Wir müssen wieder die Nummer 1 werden oder so ähnlich. Und er sagte, nein, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und dann lesen wir, wie die Massen hinter Jesus herliefen, sogar so stark, dass sie sich untereinander auf die Füße traten und wollten eine Berührung mit Jesus haben. So in dieser Massenbewegung von Jesus gab es dann so einige Einzelfälle. Ja, ein Einzelfall war die blutflüssige Frau. Sehr oft wird dann über Heilung gesprochen. Aber da ist etwas vorausgegangen vor dieser Heilung. Diese Frau galt ja wie eine Aussätzige zu behandeln. Ja, wenn jemand in ihre Nähe kam, dann musste sie rufen, ich bin unrein, ich bin unrein. Sie war komplett isoliert von der Gesellschaft. Sie hätte ihr ganzes Geld an die Ärzte ausgegeben und die konnten ihr nicht helfen. Sie wurde immer kränker und immer kränker. Sie war ein hoffnungsloser Fall. Und dann hörte sie, dass Jesus in ihre Gegend kommt. Und dann fängt etwas an, in ihr zu arbeiten. Nennen wir es Hoffnung, nennen wir es Glaube oder Hunger. Und sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. Und ihr Lieben, was die alles überwinden musste, ja, die Frau in dem Stadion, die musste nur über so einen Zaun springen. Vielleicht ein bisschen Menschenfurcht. Aber diese Frau musste verschiedene Mauern überspringen. Ja, eine Frau, eine israelische Frau, durfte sich nicht einfach so in die Menge reindrängen. Das macht man nicht. Ja, und als Kranke schon mal gar nicht. Also die musste das alles überwinden und hat sich dann da reingedrängt. wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund. In der Mongolei war eine Frau, da war auch so ein Gedränge, habe ich gepredigt, und da war auch so ein riesiges Gedränge, und da merkte ich, wie eine Frau mir immer auf die Füße drückte. Und ich gucke so runter und sehe so zwei Hände, ich habe gar nicht erkennen können, wer das war, zwei Hände immer auf meine Füße. Ich denke, meine Zeit, was ist denn hier eigentlich los? Diese Frau kam später auf mich zu und hat erlebt, wie ein riesiges Geschwür in ihrem Magen, das nach außen drückte, weggegangen ist. Und sie hat mir dann erzählt, ich musste, als du angefangen hast zu predigen, musste ich so an diese Frau denken in der Bibel, die gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. Und das hat sie gemacht, und Jesus spürt, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Er macht das zum Thema mit seinen Jüngern, und die, ja Meister, wer hat dich berührt? Das ist eine Massenveranstaltung. Ja, da berühren dich viele. Und er sagt, nein, da ist eine Kraft rausgegangen. Und wir wissen dann die Begegnung mit der Frau. Und sie war und blieb geheilt. Aber da war ein Hunger nach, ich will Jesus berühren. Ich will keine Religion berühren. Ich will nicht das Christentum berühren. Ich will nicht irgendetwas berühren. So was Nettes. Ich will Jesus selbst berühren. Ein Hunger nach Jesus selbst. Eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament, die mir auch sehr gut gefällt. Das ist der blinde Bartimäus, der auch hört, dass Jesus in seine Stadt kommt. Ja, und er ist blind. Und als er realisiert, er ist in seiner Nähe, da fängt er laut an zu schreien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und dann die Leute, die religiösen Leute um ihn herum, bist du wohl ruhig? Das waren wahrscheinlich Deutsche. Ne? In unserer Kirche schreit man nicht. In unserer Kirche ist alles ruhig, geht alles anständig. Wir sind viel zu anständig. Wir sind viel zu anständig. Und er lässt sich gar nicht aufhalten und dringt durch. Wir kennen alle die Geschichte nochmal und nochmal und nochmal. Er lässt sich nicht aufhalten. Er lässt sich nicht durch Menschen aufhalten. Menschenfurcht ist der übelste Götze in der Gemeinde Jesu. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn wir Menschen fürchten, fürchten wir Gott nicht mehr. So einfach ist das. Durch Menschenfurcht wird vieles. Komm mal hier hoch.
Mehr von Heiligen Geist.
Komm mal her. Könnt ihr mal eure Hände ausstrecken? Halleluja. Halleluja. Bleib mal hier. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Zachäus oben auf dem Baum, er begehrte Jesus zu sehen. Er begehrte Jesus zu sehen. Und er konnte nicht. Er hatte ein biologisches Problem. Da waren zu viele Leute vor ihm. Und er machte etwas Peinliches. Er kriecht auf einen Baum und begehrte, Jesus zu sehen. Und wahrscheinlich haben die Leute sich lustig gemacht über ihn. Aber es war ihm egal. Es sollte uns egal sein, was Menschen denken. Wenn wir nur Jesus berühren können. Nur seine Gegenwart berühren können. Und Jesus bleibt unter dem Baum stehen und sagt, Zachäus, komm eilend herunter. Kommt eilend herunter. Du sprichst mich zum Herzen, ich möchte dir ja. Und dann war ich vor kurzem in Berlin. Hunderte von jungen Menschen. Und ich fange gerade an zu predigen. Ich habe hier heute noch viel Gnade von euch. Ich fange gerade an zu predigen, wirklich zwei Sätze. Und die Pastorenfrau springt vorne auf, rennt zu mir, nimmt meine Hand, legt sie sich auf den Kopf und schreit ganz laut: Ich möchte ein brennendes Herz für Jesus. Und liegt da. Innerhalb von Minuten hunderte von Menschen strömen die Gänge links und rechts runter. Ich schaue in das Auditorium, alle Sitze leer, nur noch der Techniker sitzt direkt vor mir. Ich kam gar nicht mehr zum Predigen. So hungrig waren die Leute nach einer Berührung von Jesus. Geistlicher Hunger ist ein Zeichen, ein Kennzeichen für Erweckung. Geistlicher Hunger ist ein Kennzeichen für Erweckung. Es ist gefährlich, wenn wir denken, wir haben schon alles erlebt. Wir kennen schon alles. Wir können absolut nicht von dem leben, was wir vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, davon können wir nicht leben. Wir leben von einem jeglichen frischen neuen Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Amen. Und vielleicht stehen wir alle mal auf. Und wenn du hungrig bist, ja, komm doch einfach nach vorne. Ja, wenn du hungrig nach mehr bist, komm doch einfach nach vorne. Und ich weiß, es ist ein Sonntagmorgen-Gottesdienst, da hat man nicht so viel Zeit, aber wir wollen uns doch die Zeit nehmen hier, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich war in einer Gemeinde, das war ganz interessant. Da lagen dann am Ende lagen die jungen Leute, die lagen alle überall rum und haben so den Heiligen Geist genossen. Und unter anderem war dabei der Sohn des Pastors. Und wir haben dann zusammen gegessen. Und dann hat die Mutter, die Pastorenfrau, war auch da. Und dann sagte sie: Mein Sohn hat mir eine interessante Frage gestellt. Und mir war das schon aufgefallen, die jungen Leute lagen überall rum. Hier ist das natürlich anders, aber da war das so. Die jungen Leute lagen überall rum und die Älteren standen so ein bisschen so drumrum. Und ich habe das auch schon realisiert, wo so mehr so, ja, das kennen wir schon alles. Das hilft uns aber überhaupt nicht heute. Das hilft uns gar nicht heute. Ja, Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Aber ein Glaube an den Jesus von gestern, der hilft uns nicht so viel. Und auch ein Glaube an Jesus, der wiederkommt. Hurra, hoffentlich kommt er bald. Ich möchte es erleben in meiner Zeit. Jesus heute. Amen. Amen. Und dann sagte diese Pastorenfrau: Mein Sohn hat mich gefragt, Mama, wenn ich so alt bin wie die Älteren in unserer Gemeinde, bin ich dann auch so? Eine interessante Frage. In diese Gemeinde ist Erweckung gekommen. Von dem Sonntagmorgen ist Erweckung gekommen. Wir machen viele große Sachen jetzt zusammen. Wir werden nächstes Jahr ein großes Ding machen in Indonesien mit 1 Million jungen Menschen aus aller Welt. Halleluja. Gott ist gut. Und wenn du hungrig bist, heb doch einfach deine Hände zu Gott und schließ deine Augen und sag ihm, dass du hungrig bist. Sag ihm, dass du mehr haben möchtest. Und dass du nicht von dem leben kannst und leben willst, was gestern passiert ist, sondern du möchtest mehr haben. Und warte nicht darauf, dass dir jemand die Hände auflegt, sondern empfange das direkt vom Heiligen Geist, denn er ist hier. Der Heilige Geist ist über dir. Und der Heilige Geist möchte dir genau das geben, was du brauchst und was du wünschst und was dich auch verändert. Jetzt für diese Zeit, für ihn zu brennen. Und ich segne dich im Namen Jesus mit einem brennenden Herzen. A Burning Heart. Nächstes Jahr haben wir diese Konferenz Burning Hearts in Lüdenscheid. Ich möchte dich herzlich einladen. Ein brennendes Herz. Alles, was wir nicht mit einem brennenden Herzen machen. Alles, was wir nicht aus Liebe machen. Aus wirklicher Hingabe an Jesus. Wir haben so schöne Lieder heute Morgen gesungen. Und ich segne dich, dass das wirklich zu neuem Leben durchbricht. Zum ersten Mal oder immer wieder neu. Immer wieder neu. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist mehr. Da ist mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus. Wow, wow, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und ich segne dich mit neuer Kraft. Ich stärke deine Hände. Ich stärke dein Herz. Ich stärke deinen Geist. Ich stärke deinen Leib, damit du die ganze Wegstrecke gehen kannst und alles hundertprozentig ausführst, wozu Gott dich berufen hat. Das ganze Land einzunehmen, auch die Berge, was auch immer das bedeutet, auch die Berge, das ganze Land im Namen Jesus. Halleluja, 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 Shakarabarasi. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Bete, heiß den Heiligen Geist willkommen. Heiß ihn willkommen. Heiß ihn willkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Danke für deine hungrigen Menschen hier. Danke für deine hungrigen Kinder. Danke, Jesus. So viel Hunger. So viel Hunger. Ho, ho, ho. Das Heilung, da ist so viel Heilung hier. Innere Heilung, körperliche Heilung. Vater, im Namen Jesus, ich widerstehe jedem Geist von Krankheit hier. Du bist umhergegangen und du bist gesalbt umhergegangen, hast wohlgetan und gesund gemacht. Alle, die vom Feind überwältigt worden sind. Und ich bete gegen jeden Schmerz, gegen jeden körperlichen Schmerz. Ich bete gegen jede körperliche Krankheit, gegen alles, was auch kultiviert ist als Krankheit, alles, was chronisch da ist. Ich bete dagegen in dem Namen Jesus und spreche dir Heilung zu. Heilung für deine Seele, Heilung für deinen Körper, Heilung für deinen Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist mehr. Da ist mehr. Da ist mehr. Oh, da ist mehr. Da ist mehr. Ja, da ist mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Und ich bete für die junge Generation. Oh, die junge Generation, eine junge Generation voller Feuer. Eine junge Generation für das Leben. Eine junge Generation für das Leben. Für das Leben. Halleluja. Diese junge Generation ist so herausgefordert wie keine andere Generation vorher. Sie ist so vom Feind attackiert wie keine andere Generation vorher. Und wir sollten für sie schützen, wir sollten schützen für sie da sein. Wir sollten Väter und Mütter sein. Und das suchen sie. Das ist etwas, was auch weltweit passiert. Wirklich weltweit, nicht nur hier oder da oder in einer bestimmten Bewegung. Weltweit ist ein Suchen der jungen Generation nach den Herzen der Väter und nach den Herzen der Mütter. Und wir erleben das. Wir sind in dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wir werden das erleben, das, was in den Propheten steht und auch im Neuen Testament steht. Gott wird in der letzten Zeit, wird er das Herz der Söhne zu den Vätern und umgekehrt, er wird das wenden. Und wir werden große Bewegungen sehen, wo das stattfindet. Große Bewegungen, wo Generationen miteinander das Königreich Gottes leben und das Königreich Gottes ausrufen und es demonstrieren durch Zeichen und Wunder. Amen. Halleluja. Halleluja. Vielleicht können manche von euch, die ihr noch steht, vielleicht könnt ihr mal Leute berühren, die auf der Erde sind. Einfach nur berühren, dass das fließt auch zu euch. Wenn ihr nicht drankommt, könnt ihr euch gegenseitig die Hände auflegen? Ja, könnt ihr das machen? Legt euch doch mal gegenseitig die Hände auf. Der Geist Gottes ist hier. Ich bete auch, Vater, dass von diesem Morgen an, wenn meine Geschwister die Hände auf irgendjemand legen, dass Zeichen und Wunder passieren. Dass die apostolischen Zeichen und Wunder passieren im Namen Jesus. Dass wirklich Kranke geheilt werden, Dämonen ausfahren, Tote aufgeweckt werden, das Reich Gottes demonstriert wird, in Kraft verkündigt wird. Herr, ich bete für eine Erweckung hier in Niederösterreich. Ist es Oberösterreich? Niederösterreich? Für eine Erweckung in Niederösterreich, für eine Erweckung in ganz Österreich. Ich sehe, wie Österreich aufsteht im Heiligen Geist. Da passiert so viel Gutes in diesem Land und ich segne das, was der Heilige Geist in diesem Land tut. Und ich spüre auch, wie Gott Österreich gebrauchen will, um in Europa ein Feuer der Erweckung anzuzünden. Er gebraucht Österreich. Halleluja. Und ich segne das, was Gott dir anbefohlen hat. Ich segne deine Familien. Ich segne deinen Besitz. Und ich bete, dass Heilung hineinfließt in deine ganze Familie. Heilung in deine ganze Familie. Herr, und ich bete, dass dieses Haus ein Bethaus wird für alle Nationen. Ein Bethaus für alle Nationen. Die Gemeinde Jesu soll ein Gebetshaus sein in Österreich für alle Nationen. Und ich bete, dass dieses Land connected wird mit all den Erweckungsländern auf dieser Erde. Dass da Brücken entstehen und ein Hin und Her, ein Erweckungsnetz entsteht. Ein Reich Gottes Netz entsteht zur Ehre Jesu. Halleluja. Wir beten dich an. Ja, danke.